Beim letzten Mal haben wir ja sicher schon angefangen damit. Auf der einen Seite zunächst mit dem Suchen und dann der zweite Teil, ein wichtiger Aspekt war ja das Sortieren. Und wir haben ja gesehen, dass beispielsweise bei dem binären Suchverfahren das sehr viel schneller ist als das lineare Suchverfahren. Aber eine Voraussetzung gilt dafür, dass da entsprechend die Elemente sortiert sind. Und deshalb schauen wir uns hier so die verschiedenen Sortierverfahren an. Mit dem Bubble Sort, das haben wir ja gesehen, das war etwas, wo man sagt, je nachdem, wenn am Anfang die kleinen Elemente sind und am Ende die großen Elemente, dann ist es so, dass die großen Elemente schön langsam nach hinten wandern und die kleinen Elemente schön langsam nach vorne wandern. Und man macht hier immer so, bei jedem Durchgang vergleicht man also hier die beiden Paare. Und dementsprechend dauert es natürlich etwas länger, wenn das unglücklich sortiert ist. Wenn also beispielsweise ganz am Ende die kleinen Elemente sind, dann dauert es relativ lange, bis das nach vorne kommt. Ein weiteres Verfahren, was dann erheblich schneller ist, ist dieses Insert-Verfahren. Und da ist es so, man teilt das Ganze auf oder man hat einen sortierten Teil und einen unsortierten Teil. Und natürlich am Anfang, wenn Sie anfangen, ist der sortierte Teil ist entsprechend keiner. Das heißt, das Ganze, der sortierte Teil, der wächst mit der Zeit. Und jetzt nehmen wir mal an, dass wir hier schon bereits einen Teil sortiert haben und dann nehmen wir von dem unsortierten Teil das nächste Element, das noch unsortiert ist und mit dem Wert x. Und jetzt geht man einfach entsprechend nach vorne und sucht sich die Lücke, wo das Ganze reingehört. Und wenn das beispielsweise hier ist, dann würde man hier dieses Element, das würde dann hier an der Stelle eingefügt werden. Dadurch hat man eins hier verlängert, den sortierten Teil, und man würde hier jetzt dann das Ganze als nächstes hernehmen. Und so mit der Zeit hat man dann entsprechend das ganze Feld bzw. die Teilreihung halt sortiert. Es hat eine sehr geringe Laufzeit, wenn die Reihung teilweise vorsortiert ist, weil dann müssen Sie nicht viele Elemente vertauschen. Und im Durchschnitt, das heißt also, wenn es nicht der schlimmste Fall und auch nicht der beste Fall, sondern einfach so im Durchschnitt, braucht man circa n Quadrat Viertelvergleiche und Vertauschungen. N ist die Anzahl der Elemente, die man hier drin hat. Und weil Sie gehen heute hier immer, müssen dann entsprechend nach vorne gehen und schauen, wo, an welchem Platz es konkret reinkommt. Das ist dieses Verfahren und das nächste ist noch etwas schneller und da ist es jetzt so, dass man hier die Rekursivität nutzt, wie wir das schon gesehen haben. Und zwar, man teilt diese gesamte Reihung oder auch Feld. Man teilt das Ganze hier in zwei Teile auf. Und wenn man also hier beispielsweise sich das anschaut, dann würde man sagen, okay, ich teile das ungefähr in der Mitte. Aber der Punkt ist so, man versucht das Pivot-Element nicht jetzt so zu wählen, dass es also von der Anzahl ungefähr in der Mitte ist, sondern wenn ich hier beispielsweise, wenn das Ganze sich erstreckt von 1 bis 100, wenn ich so ein Intervall habe, dann versucht man das Pivot-Element natürlich so auf 50 zu setzen, Weil der Punkt kann ja natürlich sein, ich könnte am Anfang hier 10 haben und an der Stelle hier habe ich beispielsweise 3. Die Zahl 3, weil das ist ja unsortiertes Feld. Und hier als nächstes hätte ich dann 21. Jetzt wenn ich hier so den Schnitt mache und sage, ja, ich wähle also hier den Wert 3 als Pivot-Element, dann wäre das normalerweise, wenn Sie sagen, ich habe nur 3 und habe nur ein Element mit dem Wert 3, alle anderen sind größer, dann hätte ich hier ein Feld, das hier möglicherweise nur ein oder zwei Elemente enthält und denn das restliche Feld enthält alle restlichen Elemente. Sondern man sucht hier so ein Pivot-Element zu finden, das ungefähr in dem Wertebereich in der Mitte ist. Und dann geht man her und sagt, ich habe dann ein linkes Feld und ein rechtes Feld. In dem einen Feld steckt man alle Elemente rein, die größer sind, und in dem anderen Feld steckt man alle rein, die kleiner sind. Also hier, wenn man so ein Feld jetzt hier hat, und ich wähle also hier beispielsweise, wenn das also hier von 1 bis 100 wieder ist, dann wähle ich mal hier so den Wert 50 aus, dann würde ich hier in die erste Teilreihung, also hier in dem Teil, stecke ich alle rein mit dem Wert kleiner als 50. In dem zweiten stecke ich alle rein, die größer gleich 50 sind, weil es kann ja mehrere geben mit dem Wert 50. Und jetzt hoffe ich halt, dass die Felder bzw. die Teilreihungen ungefähr gleich groß sind. Und dann gehe ich nach derselben Methode wieder heran und sage, jetzt sortiere ich das hier. Also das linke, würde ich das linke Feld sortieren und dann dasselbe wieder rekursiv das rechte. Und das Ganze, das werden wir jetzt am Beispiel sehen, das versuche ich rekursiv so stark zu verkleinern, dass ich nur mehr ein Element drin habe. Und ein Element kann ich ja sehr leicht sortieren, weil das ist an sich von sich aus sortiert. Und der Punkt ist jetzt so, wenn Sie sagen, wenn ich die alle sortiert habe, dann sind ja die Elemente sind ja alle kleiner als 50. Hier sind sie alle größer gleich 50. Dann nehme ich einfach das Feld 1, das erste Feld, dann nehme ich das Pivot-Element in der Mitte und dann hänge ich hinten das zweite Feld einfach dran. Ich hänge die einfach hinter dran und das ist dann automatisch sortiert. Weil hier sind sie alle kleiner 50, hier sind sie alle größer gleich 50. Und wir schauen uns das mal an so einem Beispiel an, jetzt mit Strings. Das ist unser Ausgangspunkt. Das ist also hier so diese erste, das ist der Ausgangspunkt. Dann würde ich also hier so als Pivot, wählt man hier den Jochen, weil man dann sagt, na gut, ich habe von A bis Z und J liegt hoffentlich irgendwo in der Mitte drin. Dann habe ich hier, das ist meine erste Teilreihung, also hier der erste Teil. Und das ist ja hier mein zweiter Teil. Und das ist ja das Pivot. Das brauche ich also nicht mehr den einzelnen Teilmengen hinzufügen, sondern das betrachte ich dann separat einfach in der Mitte. Und jetzt wählt man für die erste Teilreihung wieder ein Pivot-Element. Und das wäre also hier den Franz. Und jetzt ist so, dass man hier wieder die erste Teilreihung hat, die ist vor dem Franz und die zweite Teilreihung, die ist hinter dem. Und das ist also hier, wäre das der erste Teil und hier, das ist der zweite Teil. Und dann sieht man schon, ich habe schon vorher gesagt, dass ich die Mengen unterteile, bis ich bei einelementigen Mengen bin. Weil die kann ich sehr leicht sortieren, da brauche ich nichts vertauschen. Hier, das ist jetzt in der korrekten Reihenfolge, das brauche ich nicht mehr unterteilen, weil nur mehr ein Element drin ist. Hier, das brauche ich auch nicht unterteilen, weil das auch nur ein Element enthält. Also ist das hier schon meine Reihenfolge von dem ersten Teil. Und das hat der Verkleiner, der rekursiv immer wieder die Mengen immer kleiner, bis ich nur ein Elementige habe. Wenn ich hier die zwei Elementige habe, dann nehme ich hier so als Pivot den Namen Karin. Dann merkt man hier, ich baue mir, und zwar geht man dann wieder von vorne hier alle Elemente hier durch. Und das hier wird mein zweiter Teil. Nämlich da stecke ich also hier den Sepp rein und stecke die Maria rein. Und jetzt sieht man schon, in die erste Teilreihung, also hier erster Teil ist leer. Das heißt, da kommt überhaupt kein Element rein. Und dagegen der zweite Teil hat jetzt zwei Elemente. Da wähle ich mir jetzt einfach eins aus. Nach irgendwelchen Kriterien. Jetzt habe ich mir diesen Sepp ausgewählt. Das wäre so das Pivot. Dann ist so, dass das hier der erste Teil ist. Und der zweite Teil ist leer. Und wenn man sich jetzt das hier anschaut, ist das Ganze sortiert. Und im Grunde genommen ist so, dass ich dann einfach so der Reihe nach die Elemente hintereinander speichern kann. Und die Vertauschung in dem Sinne findet dadurch statt, dass ich beispielsweise hier hergehe und sage, wenn ich hier diese Ausgangsmenge habe und das nehme ich als Pivot, dann habe ich hier in der ersten Menge alle, die vom Namen her vor dem Jochen sind. Da gehe ich von vorne her durch, ich schaue das hier an, ist die Karin vor dem Jochen? Nein, also kommt sie hier rein. Der Franz, ist der vor dem Jochen, also kommt er hier rein. Der Bernd, ja, der ist hier, also kommt er in die Menge rein. Die ist dann einfach so der Reihe nach aufgelistet. Da sortiere ich jetzt nichts mehr. Erst in der nächsten rekursiven Runde. Dann komme ich zu dem Sepp, den stecke ich hier rein. Den Jim, den muss ich wieder hier reinstecken, weil nämlich hier der vor dem Jochen kommt. Und die Maria, die stecke ich in die zweite Menge rein, weil die nämlich nach dem Jochen kommt. Und das ist so die Art und Weise, wie das Quicksort-Verfahren hier funktioniert. Das ist sehr viel schneller als wie das Bubble-Sort und auch das Insert-Sort und hat im Durchschnitt so eine Komplexität von O, also N log N, also so im Durchschnitt. Das heißt also, das Wachstum, wenn N 1000 ist, wenn ich 1000 Elemente ist, dann habe ich also hier N mal Logarithmus von 1000. Und bei den anderen Fall hatte ich ja N Quadrat, dann ist natürlich so, wenn ich N Quadrat habe, dann habe ich 1000 Quadrat, das ist natürlich relativ groß. Und das heißt also hier, mit größer werdenden Mengen ist so, dass das langsamer mehr Aufwand benötigt. Also hier wichtig, kann man also nochmal sagen, die erste Teilreihung, also hier erster Teil, die Elemente kleiner dem Pivot, und der zweite Teil, kann man sagen, das Element ist größer gleich Pivot. Und das ist ja hier das Pivot-Element, das ist unser Pivot. Und man sieht schon, die Schnelligkeit von dem Verfahren hängt davon ab, wie gut ich dieses Element wähle. Und da gibt es so relativ viel Aufwand, was man hier tolle Intelligenz reinstecken kann, damit man das möglichst gut wählt. Wenn Sie das schlecht wählen, dann kann es Ihnen passieren, dass hier diese erste Teilmenge hat ganz wenige Elemente Und diese hat fast alle drin. Und wenn sie fast alle drin hat, dann ist er ungefähr so, als wie wenn ich die Originalmengen nochmal sortieren muss. Und Ziel wäre hier die Hälfte ungefähr hier drin und die Hälfte ungefähr hier drin. Wenn man das schafft, dann funktioniert das Ganze sehr schnell. Gut, das war jetzt das Ganze zu den Sortierverfahren. Und jetzt hat man schon an ein paar Stellen Komplexität angesprochen mit dem O, N, Log N und so. Und Komplexität bedeutet ja vertretbaren Aufwand, Algorithmen durchzuführen. Und die Frage ist natürlich immer zu sagen, wann ist ein Algorithmus vertretbar, wann ist er nicht vertretbar. Und es hängt natürlich auch von dem Kontext ab, in dem Sie das Ganze nutzen wollen. Vertretbar würde heißen, oder nicht vertretbar würde jetzt heißen, wenn Sie beispielsweise irgendwie eine Flugbuchung machen wollen, Sie sitzen am Terminal und wollen den Flug buchen und der Algorithmus sagt, okay, morgen sagt er Ihnen dann, ob Sie jetzt einen Sitzplatz da bekommen oder nicht. Sondern das würden Sie nicht akzeptieren, sondern Sie wollen relativ schnell eine Antwort haben, um beispielsweise jetzt zu wissen, ob Sie mit dem Flugzeug an Ihrem Ziel fliegen können oder nicht. Auf der anderen Seite kann es sein, wenn Sie jetzt hier im Labor Statistikauswertungen machen, wo Sie also Tausende von Messungen gemacht haben und wo das dann vollkommen akzeptabel ist, wenn Sie über Nacht so einen Statistikalgorithmus starten und wenn Sie am nächsten Tag wieder kommen, dann hat er in der Zwischenzeit die ganze Statistik berechnet und hat dementsprechend vielleicht jetzt seit 7-8 Stunden in der Nacht gerechnet. Also man muss das Ganze immer anschauen, wie der Kontext ist. Oder wenn man Signalschaltung bei der Bahn hat, da kann eine Signalschaltung, muss also wirklich sehr schnell gehen, und das kann nicht derzeit hier Minuten oder Stunden dauern, bis dann ein Signal umschaltet. Und natürlich ist es so, dass ein Algorithmus effizienter ist, je geringer der Aufwand ist. Und den Aufwand, den kann man jetzt bestimmen. Im Sinne von, was ist der Aufwand? Der kann sich einmal, wie ich jetzt schon vorher gesagt habe, auf die Rechenzeit beziehen. Wie lange braucht er? Wie viel Zeit ist notwendig, um den Algorithmus auszuführen? Aber er kann natürlich auch sich auf den Speicherplatz beziehen. Das heißt, wie viel Hauptspeicher brauche ich, um diesen Algorithmus auszuführen? Weil da haben Sie natürlich auch wieder eine Grenze drin. Wenn Sie in Ihrem Rechner nur 2 GB drin haben, der Algorithmus sagt, aber bei so vielen Eingabedaten brauche ich 4 GB. Dann geht das natürlich nicht, weil Sie das können Sie in dem Sinne nicht berechnen, weil dann sagt er Ihnen, er heißt run out of memory. Und deshalb ist es so, dass die wichtigsten Maße natürlich die Zeitkomplexität beziehungsweise die Speicherplatzkomplexität ist. Und manchmal ist es auch so, dass das ein Kompromiss ist, dass Sie unter Umständen die Zeit verbessern, die Ausführungszeit, auf Kosten von der Nutzung von Speicherplatz. Und umgekehrt kann es Ihnen passieren, dass Sie den Speicherbedarf reduzieren, hat aber möglicherweise die Konsequenz, dass er dann länger rechnet. Und das ist oft so ein Kompromiss, den man dann entsprechend auch treffen muss. Und es gibt noch andere Komplexitäten, wie viele Geräte brauche ich, aber die wichtigsten sind wirklich hier Zeit- und Speicherplatzkomplexität. Dann hat man hier noch 2 andere Sachen, und zwar die Unterscheidung, die Komplexität eines Algorithmus und die Komplexität eines Problems. Und die sind nicht genau identisch. Und der Punkt ist also folgender. Das Problem ist ja das zu erreichende Ziel. Also hier zum Beispiel sortieren. Ich möchte eine Datenmenge sortieren. Das ist so das Ziel Ihres Problems. Und jetzt gibt's aber hier den Algorithmus. Das ist ja das Vorgehen. Und um jetzt halt beispielsweise irgendwas zu erreichen. Und jetzt haben wir ja vorher schon gesehen, für das Sortieren hatte ich mehrere Möglichkeiten, um das zu machen. Ich hatte welche, die sind relativ schnell, und ich hatte andere Sortieralgorithmen, die sind relativ langsam. Und jetzt kann man sagen, gut, für den Algorithmus, da gibt's die Möglichkeit Sortieralgorithmus, also hier Quicksort ist so ein für den Algorithmus. Und die Komplexität vom Problem, das ist jetzt so, dass man sich anschaut, welcher Algorithmus ist der beste Algorithmus zur Lösung des Problems. Zum Beispiel bezüglich der Zeiteffizienz oder Speicherplatzeffizienz. Und das ist dann hier die Komplexität des Problems. Und ich schaue mir also an, wie aufwendig ist der beste Algorithmus für dieses Problem. Und das ist dann hier die Komplexität des Problems. Und wenn ich jetzt hier und mir das anschaue, das Sortieren, dann schaue ich mir natürlich an die Komplexität von Bubble Sort, von Insert Sort, von Merge Sort, Quick Sort und so weiter. Und wenn ich jetzt zur Situation komme, dass Quicksort der beste Algorithmus ist, dann nehme ich dessen Komplexität und sage, das ist die Komplexität des Problems. Weil mit dem kann ich das Problem am schnellsten lösen. Und ein wichtiger Aspekt ist hier die Komplexität von so einem Algorithmus. Die ist abhängig von der Größe der Eingabe beispielsweise. Nämlich die Anzahl der Daten, die ich sortieren muss. Also hier zum Beispiel zu sortierende Daten. Und da geht es nicht darum, bei der Komplexität geht es nicht darum, wie viele Millisekunden braucht der oder wie viele Sekunden braucht er. Sondern man schaut sich immer an, wenn ich mehr Daten habe, wie viel zusätzlichen Aufwand benötige ich. Und deshalb ist immer so, dass man hier die Algorithmen bewertet, relativ zu ihrer Komplexität, das heißt relativ zu der Größe von der Eingabe, beziehungsweise hier, wenn ich das Sortieren hernehme, Anzahl der sortierenden Elemente, oder wenn ich einen Schlüssel, also für so ein Brechen von einem Schlüssel, wenn Sie Sicherheitsverschlüsselungen haben, abhängig von der Schlüssellänge. Und wie lange brauche ich dazu, um dann den Schlüssel, sei es beim Militär oder sei es bei verschlüsselter Information, zu brechen. Und wir können uns jetzt mal so verschiedene Komplexitätsklassen anschauen, was man darunter versteht. Hier ist es so, ich habe hier, also wichtig ist so, das Wachstum. Also mich interessiert das Wachstum der Laufzeit oder das Wachstum des Speicherplatzverbrauchs. Also hier Wachstum Laufzeit oder Speicherplatzverbrauch. Und natürlich kann ich die beide betrachten. Ich kann sagen, ich schaue mir zunächst mal an, wie schaut es mit der Laufzeit aus? Ich schaue mir an, wie schaut es mit dem Speicherplatzverbrauch aus? Also man betrachtet oft beide, aber natürlich separat. Und jetzt ist so, dass man also sagen kann, ich habe hier so eine Funktion f und ich will die Komplexitätsklasse mir anschauen. Und wenn man jetzt hier einfach diesen Teil hier mal anschaut. N ist die Anzahl der Werteelemente, die relevant sind. Beispielsweise die Anzahl der zu sortierenden Daten. Dann ist T von N, das ist also hier die Laufzeit. Und das Weitere ist hier, dann habe ich also hier so ein C mal F von N, also auch von demselben. Und das ist also hier definiert die obere Schranke. Also hier definiert die obere Schranke für das Wachstum. C ist einfach eine Konstante und N ist größer als am Anfang, kann ich halt relativ kleine Werte betrachten für die Anzahl der Eingabeelemente. Und dann interessieren mich nicht 50 oder 100, sondern dann interessiert mich vielleicht 1000, eine Million Eingabeelemente, die man also hier auch entsprechend sortieren möchte. Und man interessiert sich hier so für das asymptotische Wachstum. Und wenn Sie hier dann das Ganze hier anschauen, mit das effektiv mit größer werdendem N spielt nur die höchste Potenz von so einem Polynom eine Rolle. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe so ein Beispiel, also hier Beispiel für ein Polynom. Und das wäre jetzt sowas, wie ich beispielsweise hier für ein Polynom, und zwar für T von N. Und jetzt nehmen wir mal sowas hier, 10n hoch 3 plus N plus 1000. Das wäre so ein Polynom jetzt. Und wenn man sich das jetzt anschaut hier, wenn ich ein kleines n habe, also wenn ich vielleicht nur 3 oder 4 Elemente zu bearbeiten habe, dann ist natürlich dieser konstante Faktor sehr dominant. Dagegen, wenn ich jetzt von n gleich 1 Million Werteelemente mir anschaue, dann ist natürlich hier dieser Faktor, also dieses n hoch 3, ist dann entsprechend relevant. Und dagegen das 1000, das fällt hier nicht mehr ins Gewicht und auch hier das n von 1 Million fällt nicht mehr wirklich ins Gewicht. Nämlich hier, wenn ich 1 Million hoch 3 habe, das ist wirklich ein Faktor, der entsprechend ins Gewicht fällt. Und dann kann man an sich sagen, naja, für große n kann ich die hier vernachlässigen und dagegen für große n kann man also sagen, die Ordnung ist n hoch 3. Das wäre also hier dann beispielsweise, das würde also hier sagen, das Wachstum ist bestimmt durch dieses n hoch 3 und da spielt es auch keine Rolle, dass hier 10 steht, wenn hier 15 steht oder 20, das spielt keine Rolle mehr, sondern 1 Million hoch 3, das ist so der dominante Teil und darum redet man hier von O n hoch 3. Also die Ordnung wäre dann n hoch 3 und das wäre dann genau halt dieser Teil hier, der dann eine Rolle spielt. Und jetzt kann man sich mal so Beispiele hier anschauen, um die Komplexitätsklassen und da geht es jetzt darum, also solche Sachen würde man, jetzt hat die Definition, würde man also so jetzt nicht abfragen. Aber was eine Komplexität für Zeit und für Speicherplatz ist, das sollten Sie sich schon mal anschauen. Jetzt gibt es hier so verschiedene Komplexitätsklassen. Ich habe hier dieses O von 1. Da könnt ihr auch O von 5 reinschreiben, O von 3. Hier, das ist eine Konstante. Und man kann sagen, Die Ausführung ist unabhängig von der Anzahl der Eingabedaten. Also hier Ausführung unabhängig von Anzahl Eingabedaten. Also wenn ich 1000 habe, 100.000, er braucht immer ungefähr gleich lang. Wenn ich hier Logarithmus von n anschaue, n sind ja der Anzahl Eingabedaten n. Und wenn ich also hier mir das anschaue, wenn ich beispielsweise zur Basis 2, also hier log zur Basis 2, weil man natürlich gerne sich das anschaut, dann ist es so, wenn ich die vierfache Datenmenge, also hier vierfache Datenmenge, also hier beispielsweise von vierfache Datenmenge, dann wächst es, also Wachstum hier 2. Also wenn hier, wenn das hier, Entschuldigung, das hätte ich vorne hinschreiben sollen. Also O log 2, dann, also Entschuldigung, O log 4, dann ist hier die, das Wachstum, also vierfache Datenmenge, es wächst doppelt. Also hier wächst doppelt. Oder wenn ich hier 1000 also 1024-fache Datenmenge hernehmen, dann wächst das Ganze ums Zehnfache. Also man sieht schon, das Wachstum ist sehr viel langsamer, wenn ich hier mit Logarithmus, Entschuldigung, Basis 2, wenn ich hier das Ganze mit log n habe. Wenn ich linear habe, das heißt also, wenn ich 10-mal so viel Daten habe, brauche ich 10-mal so lange. Wenn ich 100-mal so viel Daten habe, dann brauche ich 100-mal so lange. Das heißt also hier, das wächst einfach so linear an. N log n, das ist irgendwie so zwischendrin, zwischen linear, also ein bisschen stärker als wie linear. Dagegen quadratisch, das heißt also, wenn ich 10 Daten, Eingabedaten habe, dann bin ich bei 100. Wenn ich 100 habe, dann habe ich also hier schon 100 im Quadrat und so weiter. Das heißt, es wächst natürlich sehr viel schneller. Schlimmer wird es hier, wenn ich hier das Ganze für k hoch n habe. Das heißt also beispielsweise, wenn ich sage k wäre sowas wie, ja, nehmen wir jetzt einfach mal 2 her und ich habe hier 2 hoch zuerst 10 Eingabedaten und dann habe ich natürlich 100 Eingabedaten und wenn Sie ausrechnen 1000 Eingabedaten, dann ist es natürlich extrem stark, wie das Ganze ansteigt vom Aufwand her. Und da kann es natürlich dann schon passieren, wenn Sie mit Testdaten arbeiten, die relativ überschaubar und wenig sind und sagen Sie, na ja, ich habe hier meine 10 Eingabedaten, mit denen probiere ich das Ganze jetzt mal aus und dann läuft er in einigermaßen vernünftiger Zeit, dann sind Sie zufrieden und dann gehen Sie in die Produktion und sagen so und jetzt machen wir normale Nutzung und da habe ich aber jetzt nicht mehr 10 Testdaten, sondern ich habe dann 1000 Daten. Und dann habe ich 2 hoch 1000 und dementsprechend ist dann auch die Laufzeit. Und wenn man sich das grafisch mal anschaut, hier log zur Basis 2, also hier zu 2er Logarithmus, das wächst halt hier relativ langsam an. Wenn ich linear habe, das wächst also hier so an. Und wenn ich hier das ganze n log n habe, dann läuft es also so an. Wenn ich hier das Ganze hier mit n Quadrat habe, dann so, n hoch 3 so und jetzt, wenn ich 2 hoch n mir anschaue, dann läuft es natürlich so rauf. Und da kann es Ihnen passieren, hier bei, wenn Sie hier 8 Anzahl Eingabedaten haben, da bin ich schon bei der Laufzeit von 16.384. Das heißt, also das Ganze steigt dann ziemlich stark an. Und das ist so ein, einfach mal so einen Eindruck zu vermitteln, also das brauchen Sie jetzt nicht auswendig lernen, aber das soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, dass so Algorithmen, dass die natürlich extrem stark davon abhängen, mit wie vielen Eingabedaten und wie deren Wachstum ist. Und man sieht also beispielsweise, wenn man vorher das Sortieralgorithmus angeschaut hat, bei dem einen hatte ich n Quadrat Viertel, bei dem anderen hatte ich n log n. Und n log n ist natürlich ein sehr viel geringeres Wachstum als n Quadrat Viertel. Und das spielt bei niedrigen n keine Rolle. Dagegen bei großen und sehr großen n's, dann wird der Unterschied immer größer. Und deshalb ist es so, dass man normalerweise, wenn man so einen Algorithmus auch für eine Allgemeinheit zur Verfügung stellt, dass man dann auch so immer Komplexitätsüberprüfungen macht und sagt, so, wie schaut der jetzt aus? Wie verhält sich der für sehr große Ns? Und wie nutzbar ist der in der Realität? Oder ist der nur für kleine Probleme halt nutzbar? Und da hatte noch, also hier nicht polynomiale Probleme, also das sind sowas wie 2 hoch n oder auch n hoch, also hier n hoch k, also 2 hoch n, das sind natürlich Sachen, die gelten als hart und sind schwer lösbar. Und meistens immer nur für kleine n's, dass das funktioniert. Und vielleicht noch eins jetzt halt auch für die, wenn Sie an Verschlüsselungen denken, also beispielsweise, wenn Sie sicher Ihre Daten übertragen und Sie wählen Passwort und Schlüssel und so weiter. Da ist es so, dass man natürlich versucht, das rauszufinden von wie Ihr Passwort oder wie Ihr Schlüssel ist, dass man versucht, das so zu wählen, dass das ein relativ großes Wachstum oder steiles Wachstum hat, abhängig von der Anzahl der Zeichen in Ihrem Passwort oder Ihrem Schlüssel. Und klar, wenn Sie ein kurzes Passwort haben, das können Sie viel schneller knacken, als wie wenn Sie ein sehr langes Passwort haben. Und wenn Sie jetzt ein Passwort haben mit 100 Zeichen oder 200 Zeichen, Frage ist natürlich immer, ob Sie sich's merken können. Aber wenn Sie sowas haben, dann haben Sie natürlich hier ein sehr viel stärkeres Anstieg, um rauszufinden, was das für ein Passwort ist. Das war jetzt halt alles zu Datenstrukturen, Algorithmen. Was wir als nächstes anschauen, das ist Softwareentwicklung und da wird man an sich jetzt einfach mal so durchgehen, wie man Software entwickelt, so die Vorgehensmodelle und dann wird man uns auch nochmal so Modelle für Analyse und Entwurf anschauen und dann werden Sie teilweise feststellen, dass Sie zum Beispiel für manche Entwurfsmodelle, die kennen Sie bereits aus den Datenbanken, die nutzen Sie hier wieder genauso, wie Sie das von Datenbanken her kennen. Und ich würde es nur an den Stellen halt nochmal erzählen und wo sie reinpassen, gerade also bei den Daten. Was schauen wir uns noch an? Interpretierte Sprachen, übersetzte Sprachen habe ich auch schon mal vor einiger Zeit, also ganz am Anfang mal erwähnt, was da der Unterschied ist. Und ein wichtiger Teil ist dann so die ganze Modellierung. Modellierung der Daten ist genau dasselbe, wie Sie das von Datenbanken her kennen. Aber dann habe ich noch die Abläufe und wie die Interaktion mit dem Nutzer ist. Programmiersprachen. da ist es jetzt so, dass man ja natürlich höhere Programmiersprachen verwendet als Programmierer oder als Nutzer. Das sind also hier C oder Java. Der Computer versteht immer nur die Maschinensprache. Und das heißt also hier, man transformiert das Ganze immer wieder von dieser höheren Programmiersprache, ihr Programm, in ein entsprechendes Programm in der Maschinensprache. Und das ist dann genau dieses Programm, das dann entsprechend auch ausgeführt wird. Und wenn man jetzt halt Interpretierer und Übersetzer nochmal anschaut, das habe ich schon mal gesagt, hier ist es so, Interpretierer, Zeile für Zeile des Programms wird interpretiert, also hier Zeile für Zeile des Programms. Also hier wird interpretiert, und ausgeführt. Und das heißt also, jede Programmanweisung wird separat betrachtet und es wird gleich das zugehörige Maschinensprachenunterprogramm aufgeführt. Und das heißt also, er läuft immer wieder durch den Programm durch. Und die Vorschleife, wenn er die öfters durchlaufen muss, also wenn man hier sowas hat, vor, und dann haben Sie also hier von 1 bis irgendwie 10, und dann soll er hier also du, und dann steht hier eine Anweisung 1, Anweisung 2, Anweisung 3, Anweisung 4, dann läuft er hier wirklich halt 10-mal durch, schaut sich an, was ist denn das überhaupt, dann führt das aus. Schaut das nächste an, was ist denn das, führt es aus. Dritte, vierte, dann stellt er fest, aha, jetzt ist er erst bei I gleich 2, dann schaut er nach, was ist denn das, dann führt es aus, schaut er nach, was ist denn das. Das heißt also, so ein Interpretierer ist relativ langsam. Also hier relativ langsam. Also das ist genau dieses ineffizient. Was gibt es für Beispiele von Interpretierersprachen? JavaScript, das ist das vom Browser, was Sie hier kennen. Oder auch die Shell in einem DOS-Fenster, wenn jemand noch mit Windows arbeitet und mit einem Eingabefenster arbeitet und nicht mit mit der Maus und den Fenstern. Der Vorteil ist so ein Interpretierer einfach zu realisieren. Und man kann so ein quellprogrammbezogenes Testen machen. Der Nachteil, ineffizient, habe ich schon gesagt, und die Fehler, die merken Sie erst zur Laufzeit. Hier die Alternative ist der Übersetzer, wie man es beispielsweise von C her kennt. Und da wird zunächst hier das gesamte Programm wird genommen und transformiert in das fertige Maschinenprogramm, und zwar komplett wird es umgewandelt. Und wenn er das gemacht hat, dann lässt er das Programm erst laufen. Und dann ist natürlich so, wenn er hier zum zweiten Mal hierher kommt, dann hat er das natürlich schon lange erledigt alles. Das heißt also, hier ist so, dass wenn er zum zweiten Mal da durchläuft, dann steht hier bereits schon von vorher die Maschinenprogrammanweisungen. Das heißt also so, dieses Analysieren von den einzelnen Sachen macht er nur einmal. Dagegen beim Interpretierer ist es so, da macht das bei jedem Durchlauf, immer wieder, immer wieder. Und damit ist natürlich hier so, dass ein Übersetzer sehr viel schneller ist und bestimmte Arten von Fehlern kann man bereits während des Übersetzens feststellen. Dass man also sieht, da stimmt was nicht, bevor man überhaupt zum Testen und zur Laufzeit das Programm einfach mal laufen lässt. Sondern der sagt Ihnen vorher schon, da ist ein Fehler drin, das müsste man korrigieren. Und insofern ist es so, dass die meisten Programme, die so wie Word oder sowas, das sind alles Programme, die übersetzt worden sind. Dagegen natürlich im Skriptsprachen, wie Sie das also zum Beispiel von den Makros von Word her kennen oder Excel, die werden alle interpretiert. Weil die können Sie als Endnutzer relativ schnell schreiben und wollen gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Also hier diese Skriptsprachen oder auch also hier MS Word Makro und genauso auch bei Excel und so weiter. Das sind alles Skriptsprachen. Die kurz noch von so einem Skriptprogramm, die Ziele, das ist klar, zu was nehme ich so Skriptprogramme her, die also interpretiert werden. Ich kann die Anwendung an meine Umgebung anpassen, kann mir Makros definieren, um die Eingabe zu erleichtern, anstelle jetzt hat von Technische Universität München, mache ein Makro-TUM und dann schreibt man den ganzen Text aus. Also Sie können ja in Word oder Excel halt sehr leicht solche Makros definieren. Intertabellenkalkulation wie Excel zur automatischen Aktualisierung. Sie geben an einer Zelle was ein und die andere Zelle wird aktualisiert, mit aktualisiert. Das heißt also, wenn an einer Tabelle so ein Eingabewert drin ist von 1.000 Euro und in der anderen Zelle steht dann drin, da soll man den Zins berechnen, dann wird das, wenn Sie die 1.000 verändern und sagen, ich lege aber jetzt 1.500 Euro an, dann berechnet er Ihnen automatisch den Zins. Und das Ganze wird passiert über Makros, und zwar die in der Skriptsprache geschrieben sind. Und genauso auch die Einbettung von Funktionen in Webseiten, das ist ja genau hier dieses JavaScript. Das ja mit, wenn Sie so Webseiten runterladen, sind die automatisch mit drin. Also hier, die werden nicht übersetzt, sondern die werden immer direkt ausgeführt. Und Tabellenkalkulationen, ich glaube, gut, Sie kennen das ja, die Tabellenkalkulation, da kann ich ja meine Zellen anlegen. Jeder Zelle kann ich Daten zuordnen, ob das eine Zahl, Währung, Datum, Text ist. Dann kann ich ja hier Formeln damit verbinden, Summe oder Mittelwert oder Runden. Da habe ich ja in Excel, habe ich oder eine ganze Menge, habe ich eine ganze Menge an Funktionen, genauso auch mit OpenCalc. Also die Public Domain oder Open Software Ansatz, was ein Wettbewerber zu den Microsoft Office Produkten ist. Und dann kann ich aber auch hier variable Daten angeben. Hier zum Beispiel die Summe von A1 bis A4 oder die Summe aus der Zellen A1, B1 oder C1. Wichtig ist so, das Ganze ist nur, das ist keine volle Programmiersprache. Also hier, man kann sagen, keine volle Programmiersprache. Und es ist ja so, dass hier Werte aus Zeilen weitergeleitet werden. Aber Sie haben keinen Datenspeicher, Sie haben also keine Variable. Also hier keine, Sie haben keine Variable. Und deshalb ist es so, dass nicht jeder Algorithmus über eine Excel-Tabelle halt realisiert werden kann, wenn Ihnen die Variablen halt fehlen. Und die Auswertung von Formeln bei Zellenänderungen, Kommando-Buttons können Sie eingeben, Textfelder, Dialogboxen. Da gibt es eine ganze Möglichkeit, was da alles gibt. Und das sind alles Skriptsprachen, die interpretiert werden. Und jetzt kann man sich nochmal anschauen, wie ich so eine Programmiersprache auswähle. Und das ist jetzt halt einfach so ein Daumen mal Pi. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da muss man sich unbedingt dran halten, sondern das ist einfach so zur Orientierung. Und wichtig ist so, dass man also sagen kann, es gibt manche Programmiersprachen, die sind einfacher. Zum Beispiel Skriptsprachen sind typischerweise einfacher, mit denen was zu programmieren. Nicht-Skriptsprachen, also Sprachen, die übersetzt werden, sind typischerweise oft komplizierter und aufwendiger. Und wenn Sie das bei Java sehen, ist so, bevor Sie mal Hello World schreiben können, was er nur einen String auf dem Bildschirm präsentiert, müssen Sie rundherum einen Haufen anderes Zeug schreiben. In der Skriptsprache ist es jetzt halt im Extremfall so, dass Sie nur eine Zeile hinschreiben, Hello World, und dann haben Sie noch ein paar Sachen davor und danach. Und das ist es. Also man kann mit Skriptsprachen relativ leicht und schnell programmieren. Und wenn man sich jetzt halt hier das anschaut, wenn ich ein einfaches Programm habe und möchte also hier so Anwendungserweiterungen machen, wie beispielsweise in Word oder sowas, dann kann ich das mit dem Basic machen, was ja in Word integriert ist, oder mit Visual Basic, wenn ich es visuell programmieren will und nicht nur textuell. Aber da könnte ich auch, wenn ich im Webbereich bin, könnte natürlich hier mit Python oder mit Perl arbeiten. Das sind so die typischen Sprachen, mit denen man im Webbereich arbeitet. Dann, wenn ich eine Datenbankanbindung habe und relativ komplexe Programmlogik für die Verarbeitung, dann ist es besser so, ich arbeite mit C oder C++ oder Java. Dagegen, wenn ich eine einfache Programmlogik habe, da reicht es mir, wenn ich SQL-Statements schreibe und vielleicht so einen einfachen Report-Generator habe. Wenn ich technisch-wissenschaftlich was mache, so wie Sie hier im Labor was programmieren, dann ist es wieder besser, mit C, C++ oder Java zu arbeiten. Und dagegen, wenn Sie hier Systemsoftware schreiben, also hier das Betriebssystem, das würden Sie natürlich jetzt nicht in der Maschinensprache schreiben, weil das Ganze dann zu unübersehbar ist, aber Sie wollen eine gewisse Portabilität haben, dann würden Sie es auch in C oder C++ oder Java schreiben. Wenn Sie künstliche Intelligenz machen, also wie so Expertensysteme, und es gibt ja eine Reihe von Ansätzen für Expertensysteme, zum Beispiel der Rechner als Diagnosearzt, der Ihnen dann Fragen stellt und am Schluss sagt er Ihnen, was Sie haben oder was Sie nicht haben. Und die programmiert man gern in solchen künstlichen Intelligenzsprachen, in Prolog oder Lisp. Und das sind aber jetzt Sprachen, die Sie jetzt hier im Rahmen von Kursen nicht lernen würden. Und wenn Sie Internetanwendungen schreiben, Portabilität, hängt etwas davon ab. Sie können es in Java schreiben, Sie können es aber auch in PHP oder in Python schreiben. Und da ist es so, je nachdem, mit PHP oder Python ist so, können Sie schneller ein Programm schreiben, das Sie für die Internetanwendung nutzen können. Java ist etwas komplex, aber dafür können Sie natürlich, wenn Sie Java können, auch so die anderen relativ einfach umsetzen. Das müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen. Das ist jetzt nur so zur Orientierung. Das nächste, in dem Zusammenhang Software Engineering. Und ganz früher, so in den 50er Jahren, da wurde Programmierung betrachtet als Kunst. Das heißt also, wie erstelle ich irgendwie ein Kunstwerk? Und das Programm war das Resultat des Kunstwerks. Und das war natürlich auch da ein relativ kreatives Programmieren. Und wenn Sie aber mit Kreativsachen machen, ist das zwar vielleicht irgendwie toll, aber ist dann sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn ein anderer sich das Programm anschauen soll. Und deshalb hat man so in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat man gesagt, na ja, eigentlich ist die Softwareherstellung doch eher eine Ingenieursdisziplin. Und man hat so ein wohl definiertes, strukturiertes Vorgehen, drum also hier strukturierte Programmierung, wie das beispielsweise ein Ingenieur hat, der, wenn man dem sagt, er soll ein Auto bauen, dann hat er ein relativ klares, strukturiertes Vorgehen, wie er das macht. Er hat zwar immer noch seine kreativen Ideen drin, wie beispielsweise, wo seine Knöpfe für die Schaltung ist oder wo bestimmte Anzeigen sind oder wie der Motor das Benzin und solche Sachen verarbeitet, aber das Vorgehen, wie er so ein Fahrzeug entwirft, ist sehr strukturiert und nachvollziehbar. Und das ist so, was man sich unter dem Software Engineering halt vorstellt, dass man nämlich hier sagt, okay, die Idee ist, man wendet gute Ingenieurgrundsätze an und Praktiken, die man nutzt, zweckdienliche Methoden und Werkzeuge und Wichtiges so mit vorhersagbaren Mitteln. Und daraus entstehen dann System- und Softwareprodukte, die auch einem Qualitätsanspruch entsprechen. Aber das Ganze ist dann halt so, dass man sagt, naja gut, wenn ich mich dran halte, dann komme ich zu einem vernünftigen Ergebnis. Und das ist ja so, es gibt ja auch die ISO-Zertifizierung, ISO 9000 für die entsprechende Softwareherstellung. Und das ist genau, wie man jetzt halt Softwareherstellung interpretiert, so als Ingenieursdisziplin. Und wenn man sich jetzt mal so die Komplexität von Softwareprodukten anschaut, dann kann man das in zwei Möglichkeiten messen, nämlich wie viele Quellzeilen hat mein Programm? Also hier Lines of Code, dieses LOC. Das ist eine Möglichkeit, das zu messen. Die zweite Möglichkeit ist so, man schaut die Zeit an, die man benötigt, um das Programm zu erstellen. Und das misst man dann in sogenannten Bearbeiterjahren. Wie lange hat einer dran gearbeitet? Und wichtig ist so, hier können auch, also hier können auch parallel mehrere Personen arbeiten. Also wenn Sie jetzt beispielsweise denken, ich habe zwei Personen, die schreiben ein Programm, die brauchen ein Jahr, dann habe ich zwei Bearbeiterjahre. Wenn 10 Personen dran gearbeitet haben, dann habe ich 10 Bearbeiterjahre. Das heißt, ich multipliziere das einfach so mit der Anzahl der Bearbeiter. Jetzt kann man sich mal so anschauen, wie man so die Einteilung hier machen kann. Und sehr klein, das sind 1 bis 1000 Quelltextzeilen, der Aufwand ja, zwischen 0 und 0,2 Bearbeiterjahre. Das heißt also hier, das sind vielleicht ein Monat oder 1,5 Monate, was einer dran arbeitet. Klein, hier 1000 bis 10.000, 0,2 bis 2, mittel 10.000 bis 100.000, groß 100.000 bis 1 Million und sehr groß 1 Million und darüber. Und jetzt kann man sich mal anschauen, was schätzen Sie so, wie viele Quelltextzeilen haben Sie so in einem Smartphone drin, ohne die Apps, sondern einfach in so einem Smartphone. Wie viel schätzen Sie, wie viele Quellzeilen haben Sie so im Durchschnitt? keiner eine Idee. $20 Millionen. Das ist ein bisschen viel. Die haben normalerweise weniger, aber sie haben schon mehr als 1 Million. Also frühere einfache Telefone hatten schon 100 bis 300.000 Quellenzeilen drin. Also die einfachen Smartphones haben schon signifikant über die Millionen, also schon weit drüber. Und weil klar, also man sieht es ja jetzt unten an den Anzahl, was hat ein Windows XP? Das hat also so circa 40 Millionen an Quellzeilen, Windows Vista 50. Dann hat man sich's wieder überlegt und sagt, naja, das ist ja doch nicht so toll, wenn das Ganze wächst und wächst. Man hat wieder das Interesse anders programmiert. Bei Windows 7 ging es wieder runter auf 45. Windows 8 muss ich passen, weiß ich nicht, wie viel da drin sind. Dann der Linux-Kernel hat 5,2 Millionen, ist aber nur der Kernel. Das heißt, so mit dem können Sie an sich jetzt nichts anfangen. Und wenn Sie sich anschauen, in so einem Android-Handy haben Sie so einen reduzierten Linux-Kernel drin, plus die ganzen Applikationen. Also ich habe vorher gesagt, ohne die ganzen zusätzlichen Apps und so weiter. Klar, wenn Sie die alle drauf tun, dann kommen Sie schon in die Richtung, die Sie also vorher genannt haben. Und wenn ich das Mac OS X10 hernehme, dann habe ich 85 Millionen. Und es gibt dann auch so die Aussage von Bill Gates vor langer, langer Zeit, weil am Anfang war es ja immer so, hat man immer gesagt, also je mehr das hat, je mehr Funktionalität, je mehr Quellzahlen, desto besser, umso besser. Dann gab es halt so die Aussage, na ja, also bei den Flugzeugen misst man es auch nicht so, dass man also hier, je schwerer das Flugzeug ist, desto besser ist es, sondern hat man auch also hier andere Maße, wie gut ein Flugzeug halt ist. Also weniger kann auch effektiv mehr sein. Und das war dann so die Tendenz, wo man dann auch hergegangen ist und gesagt hat, na ja, überlegen wir uns und schauen wir mal, wie möglicherweise hier so die Programmierung von unserem System doch geändert werden kann, dass die Funktionalität steigt, aber dass wir einfach effizienter programmieren und unter Umständen mit sehr viel weniger Quellzahlen. Und insofern ist es halt so, dass man jetzt beispielsweise, wenn man so die Hauptforderungen bei der Softwareentwicklung halt hat, geht es nicht darum, möglichst viele Quellzeilen zu produzieren, sondern man will eine zuverlässige Software haben, die möglichst fehlerfrei ist und die möglichst genau das macht, was sie machen soll. Und ein anderer wichtiger Punkt ist so, dass sie später problemlos geändert werden kann. Und weil es ist so, dass normalerweise Software nicht ein One-Shot-Aktivität ist. Das ist zum Beispiel, das haben Sie, wenn Sie sagen, ich schreibe mir jetzt ein kleines Programm mit vielleicht 100, 200 Zeilen und das löst mir jetzt genau das Problem, das ich im Labor habe. Und da spielt es keine Rolle. Und beim nächsten Mal, wenn Sie wieder vielleicht ein ähnliches Programm haben, dann sagen Sie, na ja, jetzt habe ich davon gelernt, jetzt programmiere ich das sowieso komplett neu nochmal. Aber bei so großen Programmen, die wollen Sie auch später problemlos ändern. Und es ist ja wichtig, dass hier in Windows 7, das wurde nicht von Grund an komplett neu programmiert, sondern da wurden natürlich auch Sachen, die in Windows XP sich bewährt haben, die hat man natürlich übernommen und hat es mit integriert. Und wenn man hier nochmal hergeht, Vorgehensmodelle, das ist ja etwas, wo man also sagen kann, wie will ich jetzt hier vom Vorgehen das Programm erstellen? Und jetzt, wenn man sich so mal anschaut, wenn man so ein Programm hier wenn Sie hier programmieren wollen, und der Softwareentwicklung. Sie haben ja auf der einen Seite haben Sie einen Kunden und auf der anderen Seite haben Sie natürlich die Softwarefirma, die Software produziert. Jetzt kann man natürlich sagen, was sind denn so die Tücken? Der Kunde, der erklärt ja, was er haben will. Das ist genau das, was er hier so erklärt, was er glaubt, dass er so erklärt. Dann das ist so, wie der Projektleiter das in dem Unternehmen verstanden hat. Dann das ist das, wie es der Ingenieur halt dann plant. Und dann gibt's halt hier so den Programmierer, der setzt das um und programmiert das in Java oder C. Dann ist aber so, das ist das, was der Berater verstanden hat, weil der will ja entsprechend auch die Kosten für die Entwicklung berechnen. Und je komfortabler das Ganze natürlich ist, desto mehr kann er natürlich dann auch berechnen und abrechnen. Das ist das, was überhaupt dokumentiert worden ist, nämlich gar nichts. Das heißt, es gibt keine Beschreibung von dem Ganzen. Das ist dann das, was hier so installiert wird beim Kunden. Das ist das, was dem Kunde berechnet worden ist, so rauf, runter. Und das sieht man ja immer bei den, man merkt es ja auch bei den Berechnungen und Schätzungen, ob das BER, der Flughafen in Berlin ist, ob das die in Hamburg diese Elbphilharmonie ist. Das heißt, das ist ja immer so ein Rollercoaster. Das ist der Servicevertrag, was unterstützt wird, nämlich relativ wenig und gar nichts. Und das ist eigentlich das, was der Kunde wirklich wollte. Und man sieht also hier schon, man hat ja hier den Kunden, Projektleiter, den Ingenieur, der es plant, den Programmierer, der es umsetzt, den Berater, der dann von McKinsey oder sonst irgendwo bei dem Kunden halt ist und dem berät, was man am besten da machen soll. Und hier am Schluss kommt dann sowas raus, aber der Kunde hat natürlich nicht das, was er eigentlich haben wollte. Und das sind so die Tücken, die hier auftreten. Und man versucht also hier mit diesen Vorgehensmodellen, versucht man also die Tücken etwas zu umgehen. Und ein wichtiger Punkt ist hier immer so diese Fortschrittskontrolle, dass also beispielsweise natürlich Entwickler untereinander, aber auch mit dem Management und mit dem Kunden reden und so die Fortschrittskontrolle haben. Und das Unsystematische, das ist also in der Frühzeit, das ist also so, man beginnt sofort mit dem Quelltext schreiben und das ist so, dass das halt zum Teil so war, sie haben mit den Leuten geredet, parallel haben sie gleich programmiert. Und das geht natürlich für ganz relativ simple Programme, aber im Normalfall, wenn das komplexere Programme sind, dann würde man hier schon strukturierteres Vorgehen haben. Nämlich am Anfang macht man so mal Problemanalyse, was will man, ist überhaupt das Problem? Dann macht man so die Anforderungsdefinition, daraus leitet man so einen Entwurf von dem Datenmodell ab, von dem Anwendungsmodell, wie viele Funktionen man unterstützen soll. Daraus legt man dann die Struktur von der Software fest und dann geht's ans Programmieren. Und das heißt, von der Programmierung sind also schon ganz genau festgelegt, wie die Daten ausschauen und wie welche Funktionen das unterstützt werden sollen. Und dann macht man so die einzelnen Module, die man hier programmiert hat und am Schluss bindet man dann die Module zusammen, macht dann so einen Systemtest und dann die entsprechende Installation. Und wenn man hier so das Bild hier anschaut, dann kann man ja sagen, hier Problemstellung, Problemanalyse, dann habe ich so einen Ist-Zustand und dann mache ich hier so ein Pflichtenheft. Das ist genau das, was gelöst werden soll. Und dann definiere ich hier die Daten, Funktionen, implementiere Test und dann Installation. Wichtig ist hier so, wenn mir hier auf was auffällt bei der Implementierung, das mit den Daten, das haut nicht so hin, dann kann ich natürlich hier zurückgehen. Problematisch ist so, wenn ich hier im System feststelle, da ist ein ganz grober Fehler in dem Konzept drin, nämlich an sich ist der Fehler schon hier passiert. Und das ist natürlich hier der ultimative Horror, hier wieder nach hoch zu gehen, weil hier zwischendrin möglicherweise Monate oder Jahre vergangen sind. Und das wäre also ungefähr so, wenn Sie im Konzept hier so ein Konzept aufstellen und sagen, Ihr Auto hat nur zwei Räder, und hier stellen Sie fest, ja, das fährt ja überhaupt nicht, sondern das fällt ja gleich um. Und dann müssten Sie hier wieder hochgehen und entsprechend Ihr Systemdefinition ändern. Und das ist so, dass es deshalb auch andere Modelle gibt. Und das ist also hier das folgende Modell, dieses Prototyping- oder Spiralmodell. Ups, jetzt habe ich das Verkehrte drauf gedrückt. Das muss man sich so vorstellen. Also hier, das Ganze ist so, jetzt kann ich nicht mehr löschen, gell? Ich habe hier so einen Bereich, oder fangen wir hier an, Analyse. Ich habe hier einen Bereich Design, also Entwurf, und dann habe ich einen Bereich Realisierung. Und jetzt bei dem Spiralmodell ist so, ich fange hier mit der Analyse an, entwerfe das und implementiere das. Aber möglicherweise analysiere ich nicht das gesamte System, sondern nur einen Teil davon. Und das heißt, man würde mit so einer Spirale hier an das Ganze herangehen, bis man bei dem entsprechenden fertigen System ist. Und jetzt kann man natürlich hier die so Prototypen oder so relativ Sachen, die man hier realisiert hat, an der Stelle, damit kann man zum Kunden gehen und kann sagen, schau dir mal das an, ist das das? Geht es in die Richtung, wie du dir das vorstellst? Also, dass man nicht so was hat, wie man das vorher bei den Tücken gesehen hat. Man hat den ganzen Prozess und am Schluss installiert man irgendwas beim Kunden, wo er sagt, na, das wollte ich ja überhaupt nicht. Sondern hier ist es immer wieder so, dass man den Kunden mit einbezieht. Man geht immer wieder was hin, und jetzt kann es sein, dass man beispielsweise bei Nutzerschnittstellen, also bei Fenster und so weiter, das sind sogenannte Dummies dahinter. Dummy-Funktionen, die man nicht realisiert hat, sondern die nur so vorgefertigte Antworten liefern. Aber man will dem Nutzer jetzt einmal mal zeigen, wie so eine Interaktion mit dem System stattfindet. Und auf die Weise hat man natürlich immer wieder so eine Überprüfung. Und auf die Weise läuft man nicht in eine Sackgasse rein, wo man erst nach 1-2 Jahren feststellt, hoppla, das funktioniert ja nicht. Und wenn man sich ja so den BER-Flughafen ja anschaut, ist ja so, dass das ja irgendwo in einer Sackgasse mit ihrem Luftabzug und Rauchentwicklung hier geendet ist und wo es ja sehr schwierig ist, wieder rauszukommen und wo ja die Vorschläge ja waren, man sollte den Flughafen ja komplett abreißen und komplett nochmal neu aufbauen. Und auf die Weise ist es so, dass man hier immer wieder so die Prototypentwicklung hat und immer wieder nachschaut, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Gut, das nächste wichtig bei solchen Teilen ist die strukturierte Programmierung. Und wir haben das ja schon mal angesprochen bei dem strukturierten Programmieren, dass ich also hier mein Problem, mein komplexes Problem, schrittweise in Teilprobleme zerlege. Also dieses rekursive Zerlegen in immer kleinere Teilprobleme, bis ich ein Teilproblem habe, das überschaubar ist und das ich dann lösen kann. Und auf diese Weise ist es so, hat man also dieses Divide-and-Conquer-Verfahren. Und das nennt man also strukturierte Programmierung. Das heißt also immer wieder dieses Zerlegen und Zerlegen in kleinere Teile, bis das Ganze entsprechend beherrschbar wird. Und dieses Vorgehen, dass man also nicht hier sagt, gut, ich versuche jetzt das Gesamtproblem zerlegen zu lösen, sondern ich zerlege mir das Ganze, und dann tut man sich natürlich leichter. wenn man jetzt beispielsweise eine Crew hat von 50 Mitarbeitern, die an dem Softwareprojekt arbeiten. Weil jetzt, wenn ich das strukturiert zerlege in Teile, dann kann ich sagen, okay, dieses Problem machen diese 5. Dieses Teilproblem machen die anderen 4. Dieses dritte Teilproblem machen die anderen 5 oder 6 Leute. Und dann gibt's noch welche, die das Ganze integrieren. Dagegen, wenn ich das nicht zerteile in kleinere Teile, dann macht da jeder irgendwas in dem Programm oder an dem Problem und irgendwie passt es überhaupt nicht zusammen. Und wenn man das zerlegt in so Teilprobleme, dann ist es so, dass man hier immer diese Schnittstellen festlegt, nämlich wie schauen der Zugriff auf diese Funktionen auf. Und das haben wir ja bei dem Programmierteil ja schon mal gehört, wie so eine Schnittstelle ausschaut. Da stehen alle Parameter drin von den Funktionen, die man da aufrufen kann. Und die werden vorher abgeklärt. Und wenn man sich mal geeinigt hat hier, dann darf man die nicht so ohne weiteres verändern. Einer, der jetzt dieses Programm hier realisiert, der darf also diese Schnittstelle nicht so ohne weiteres ändern. Sondern die darf er nur ändern in Absprache mit allen anderen Nutzern. Und auf diese Weise ist so, dass man also sich widersprechende Schnittstellendefinitionen vermeidet und es erzwingt eine wirkliche Strukturierung in kleinere Module. Und jeder Modul wird für sich dann entsprechend programmiert. Wie der innen ausschaut, die interne Realisierung, spielt keine Rolle. Die ist also so, dass das Ganze für den, der also das hier aufruft, ist nur der Teil hier relevant. Für den, der das hier aufruft, ist nur dieser Teil hier relevant. Alle Teile innen drin, das interessiert ihn gar nicht. Und das ist genauso auch wie mit den Steckern. Wenn Sie hier den Stromanschluss haben, Ihr Toaster, wenn Sie den mit dem Stecker einstecken, ist nur relevant, wie der Stecker ausschaut. Aber wie der Strom jetzt bei Ihnen in die Steckdose reinkommt, das interessiert natürlich den Toaster nicht und umgekehrt interessiert also die Stromfirma überhaupt nicht, was der Toaster mit dem Strom da anstellt. Und ein wichtiger Teilbereich now ist diese Modellierung. Und da kann man sich natürlich so überlegen, zu was brauche ich hier Modellierung? Jetzt haben wir bei den Datenbanken schon, bevor wir ja das Datenbankschema erstellt haben, haben wir ja schon gesagt, ja, wir würden schon vorher einfach dieses Entity-Relationship-Modell erstellen, damit wir überhaupt wissen, was in der Datenbank rein soll, welche Attribute ich habe, welche Art von Daten. Und genau dasselbe versucht man also hier bei der Softwareerstellung. Und jetzt kann man sich nochmal so überlegen, bei den Softwarefehlern und Fehlplanungen, die ich damals so aufgelistet habe, und das sind jetzt reine Softwarefehler und nicht logistische Fehler, wie das halt bei der Elbphilharmonie oder beim BER ist, sondern hier beispielsweise 92, die Rettungsleitstelle, wurde neue Software implementiert, fällt also zweimal hier komplett aus. Der Schaden war 9 Millionen Euro und es gab mehrere Todesfälle, die damit verbunden waren. Dann gab es dieses Taurus-Projekt, das 93 initiiert worden ist für die Londoner Börse und das sollte so automatisch die Transaktionsabwicklung haben. Ist so, dass in der Zwischenzeit gibt es jetzt ein ganz anderes System, aber das war so, dass das damals, also 5 Jahre lang gelaufen ist, hat immer wieder neue Sachen programmiert, hat nie richtig funktioniert, hat es komplett eingestellt und der Verlust war 450 Millionen Pfund. Dann hier mit der Ariane ist so, dass hier die Ariane 5 wurde gestartet und dann ist so, dass die nach 39 Sekunden hat sie sich geneigt und das Ganze kam jetzt daher, und zwar, weil irgendwie bei den Rundungsfehlern, die von den Stellen her, ist ja so, dass natürlich so eine Bahn wird ja mathematisch berechnet. Und da war es so, dass irgendwie, da wurde meines Wissens eine mathematische Bibliothek verwendet, die ein anderes Koordinatenmaß hatte. Und das heißt, dann gab es geringe Abweichungen. Aber wenn ich natürlich hier so eine Satellitenlaufbahn anschaue, dann wirken sie natürlich geringe Abweichungen nach einer gewissen Zeit, wenn es fliegt, sehr stark ab. Also die Abweichung wurde dann relativ stark. Und was haben sie gemacht? Sie haben natürlich die Rakete gesprengt. Die hatte aber jetzt hat ein oder mehrere Satelliten an Bord und die gingen natürlich dann auch in Luft auf. Und dementsprechend teuer war das dann. 2002 gab es nochmal so ein Problem mit der 5. Die wurde in 96 Kilometern gesprengt. Alle Satelliten waren natürlich auch mit hin. Und wer sich noch erinnern kann an Toll Collect, das wurde ja immer eingeführt und kam dann nicht. Und das war ja meines Wissens war das ja, glaube ich, nahezu ein Jahr, dass das verschoben worden ist. Und der geschätzte Verlust war ja dann von den nicht existierenden Einnahmen war ja dann so 1 Milliarde Euro, die dann flöten gingen. Und da gab es ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon abgeschlossen ist, da gab es ja dann lange Zeit Verfahren vom Bund gegenüber den Softwareherstellern. Und da weiß ich jetzt nicht mehr, wer da alles drin war. Telekom war, glaube ich, mit dabei. Aber da gab es einige, die da mit beteiligt waren und wo der Bund entsprechend halt Verlustansprüche anmelden wollte. Und ich weiß aber nicht, was da konkret rausgekommen ist. Und was man damit sagen will, dass solche Fehler natürlich teuer sein kann. Und deshalb versucht man also hier mit Modellierung eine bessere Planung für die Programmierung hinzukriegen. Und dass man also Programmierung nicht nur betrachtet, Softwareerstellung als ein Art und Weise Quelltext Zeilen aufzuschreiben, sondern die Programmierung ist wirklich, darunter gehört oder Softwareerstellung gehört auch die ganze Anforderungsdefinition, Analyse, dann entsprechend auch Modell und dann entsprechend Konzepterstellung und dann diese entsprechende Umsetzung in einem Java-Programm oder C-Programm. Und wenn man so die Zielsetzung vom Modell hier anschaut, das ist mal so eine Auflistung. Sie strukturieren das System und zwar unabhängig von der Implementierungsplattform, welche Art von Hardware ich da verwende und welche Art von Betriebssystem. Details werden ausgeblendet. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche. Dann hier, ich kann eine intuitive Darstellung verwenden. Und zwar, was sind intuitiv? Grafische. Also hier grafische Darstellung, die dann auch der Kunde besser verstehen kann. Ich kann nicht mit einem Programm zum Kunden hingehen und sagen, hier habe ich ein Java-Programm, da habe ich jetzt 10.000 Zeilen, Quelltextzeilen. Ist das genau das, was du dir da vorstellst? Das kann er natürlich nicht interpretieren. Dann ist es so, dass man das Ganze kompakter darstellen kann mit 5 oder 10 Diagrammen statt 20 Seiten Text. Und die Übersichtlichkeit erleichtern dann wirklich halt so und Verständlichkeit, die Realisierung, die Wartung, aber auch die Kommunikation über das System, also hier Kunde versus Entwickler. Also hier, wenn die sich untereinander unterhalten und damit kommunizieren. Ein paar Sachen von der Modellierung. Das Modell, das ist so eine abstrahierte Darstellung und Beschreibung. Und das repräsentiert die wesentlichen Eigenschaften. Und da kann man also hier sagen, es spielt eine Rolle abgrenzen, abstrahieren, idealisieren und beschreiben. Abgrenzen heißt also hier, was macht das System und was macht es nicht. Und zwar also hier, was löst System, also hier, was löst System und was nicht. Und das ist natürlich wichtig auch so für die Kommunikation mit dem Kunden, dass man also sagen kann, das macht genau das, aber das macht es nicht. Abstrahieren, das hat man schon mehrmals, dass man uns die wenig bedeutsamen Details weglässt. Und also wie beispielsweise in der Bank die Haarfarbe von dem Kunden und so weiter. Die interessiert uns nicht. Idealisieren, wo man sagt, naja, wenn ich kleinere Abweichungen von den idealen Eigenschaften habe, dann ist das immer noch okay. Und das heißt, also ich muss nicht irgendwas genau umsetzen, sondern auch kleinere Abweichungen werden akzeptiert. Und Beschreibung, da ist es so, welche Techniken verwende ich? Meist kann man sagen, also hier meist grafische Techniken, die man also hier einsetzen kann. Und mit den grafischen Techniken kann ich ganz gut die Sachen halt darstellen. Und jetzt habe ich hier noch so ein Beispiel aus dem Bankwesen, das hatten wir ja schon mal. Dann kann man also sagen, klar, ich will, gesucht ist die Aufgabe, die Adressen und Betreuer von Kunden, die einen Kredit von mehr als 10.000 Euro haben. Dann kann ich also hier abgrenzen, sagen EDV-Ausstattung, Werbeaktionen werden ignoriert, die spielen also keine Rolle. Ich betrachte nur die Vorgänge zwischen Kunden und Betreuer, die da involviert sind. Hier abstrahieren, Erscheinungsbild, Alter vom Betreuer sind irrelevant. Wichtig sind die Abteilung, wo der Betreuer hingehört und seine Kunden. Dann habe ich hier das Beschreiben. Da verwende ich so ein Diagramm, wie wir das auch schon mal hatten, bei den Datenbanken. Ich habe einen Kunden, ich habe diese verschiedenen, also vier Entitäten, Kunde, Konto, Angestellter, Kredit und Abteilung und habe Beziehungen dazwischen drin. Also der Kunde hat einen offenen Kredit, der Kunde verfügt über ein Konto, der Angestellte betreut das Konto, Angestellte betreut den Kredit und der Angestellte gehört zu der Abteilung. Kann aber auch sein, dass der Angestellte auch die Abteilung leitet. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze realisieren. Und im einfachsten Fall, wenn ich das Ganze mit Datenbank mache, nutze ich also hier SQL. Ich habe also hier meine beiden Tabellen. Also hier die Tabelle Kunde, die Tabelle Kredit, dann Select Kundenname und dann sage ich also hier Kreditbetrag größer 10.000. Kreditkundennummer ist gleich Kundennummer, also hier. Das heißt, ich habe die beiden Tabellen, die verknüpfe ich miteinander und mit diesem SQL-Statement und dann bekomme ich entsprechend diese Ausgabe. Gut, damit würde ich sagen, was ist Modellierung? Genau. Damit würde ich an der Stelle jetzt stoppen Und dann machen wir beim nächsten Mal noch weiter, nochmal so mit einem Datenmodell, Ablaufmodell und den Möglichkeiten, wie man also so grafische Darstellungen machen kann. Dann wünsche ich